Herzlich willkommen bei Machtfragen, dem Podcast über sexuelle Gewalt und das große Ganze. Präsentiert von der Beratungsstelle Allerlei Rau.
Ich sage auch herzlich willkommen an alle. Vielen Dank an Allerlei Rau, dass ich heute hier diesen Vortrag halten darf. Und das ist auch total spannend, wer so alles heute dabei ist. Die verschiedenen Arbeitsfelder sind vertreten, das finde ich ganz schön. Genau, und ich würde einfach meine PowerPoint mal öffnen. Zack, perfekt. Also, der Vortrag ist Wohnungslosigkeit junger Frauen und die Rolle von sexualisierter Gewalt. Wenn man sich dem Thema so ein bisschen nähern möchte, man würde jetzt sowas wie Wohnungslosigkeit und Frauen bei Google eingeben. Dann kommt ein NDR-Bericht von Astrid Wulff und Bente Müller-Nickel von Offroad Kids. Ich habe auch gesehen, da ist eine Kollegin heute da, die hat sich interviewen lassen. Das ist jetzt fast ein Jahr her und da war ja totaler Lockdown und man hat überlegt, wie kann man jungen Menschen trotzdem noch eine Hilfe bieten, die wohnungslos unterwegs sind. Und da gibt es eine Initiative Sofahopper, da kann man sich informieren rund um, wie beantrage ich Arbeitslosengeld 2 oder wie finde ich eine Wohnung und so weiter. Wobei viele junge Menschen ja viel mehr Begleitung noch brauchen als nur das. Genau, jetzt haben wir lauter Wörter reingeschmissen, so Sofahopper und Wohnungslosigkeit. So, was kommt überhaupt auf uns zu? Was heißt das überhaupt? Der erste Teil soll um allgemeine Fakten gehen, also was ist überhaupt Wohnungslosigkeit, was ist Obdachlosigkeit, wer ist davon betroffen? Da gehen wir auch auf Männer wie Frauen allen Alters ganz kurz ein, aber beziehen uns hauptsächlich dann auf die Frauen. Und im zweiten Teil, wie steht es um junge, wohnungslose Menschen? Und der Träger, bei dem ich arbeite, ist Streetlife, den stelle ich nochmal ganz kurz vor und ziehe ein paar Schlussfolgerungen. Also so ungefähr der rote Faden. Wir kommen erstmal zu allgemeinen Fakten. Also die Daten, die jetzt so benutzt werden, stammen aus der Befragung obdachloser Menschen und wohnungslos untergebrachter Haushalte aus dem Jahr 2018. Das ist im Auftrag der BASFI geschehen. Da wurden 2 Wochen lang Menschen, die eben in den Einrichtungen der Obdachlosenhilfe beziehungsweise Wohnungslosenhilfe unterwegs sind, Fragebögen ausgeteilt und dann konnten Interviews geführt werden. Es gibt eine Studie, die nennt sich Couchsurfing, verdeckte Wohnungslosigkeit bei unter 27-Jährigen im Bezirk Hamburg-Wandsbek. Dann das soziale Hilfesystem für wohnungslose Menschen. Da findet man eben Unterstützung, wo könnte ich denn schlafen, wenn ich wohnungslos oder obdachlos bin? Wie laufen überhaupt Wege? Wo kann ich mich hinwenden? Und dann Erfahrungen aus der eigenen Arbeit. Genau, also obdachlose Menschen. Das ist jetzt einfach aus der BASFI-Studie herausgenommen. Die BASFI-Studie würde sagen, alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt im öffentlichen Raum haben, also es ist egal, ob Straße, Brücke, Hauseingänge, Keller und so weiter, diese Menschen sind obdachlos und genauso Menschen, die in Notunterkünften wie zum Beispiel PIKAS, Frauenzimmer, Winternotprogramm, da sagt die Studie ganz nett, untergebracht sind, die wären auch per Definition obdachlos. Wohnungslose Menschen, Personen, die nicht an der Meldeadresse wohnen und sich kreativ einen Schlafplatz suchen. Bei Wohnungslosigkeit ist es jetzt ein bisschen schwieriger, da eine Personengruppe direkt auszumachen, weil ja, also eine Meldeadresse, wenn man auf Reisen war, muss man behalten in Deutschland. Genauso in anderen Ländern hat man noch eine Meldeadresse und viele wüssten auch gar nicht, wie sie sich ohne festen Wohnsitz melden. Genau, aber so per Definition, wer eben nicht überhaupt eine eigene Wohnung hat oder in einem Haushalt wohnt, sondern kreativ unterwegs ist, ist wohnungslos. Und dann habe ich mir gedacht, um ein bisschen greifbarer zu machen, von was wir sprechen, begleitet uns jetzt sozusagen eine Person durch die ganze Präsentation. Und zwar diese hier. Das ist Clara. Und sie ist wohnungslos, lebt mit ihrem Bruder und der alleinerziehenden Mutter zusammen. Die Mutter hat geheiratet und der Stiefvater ist da eingezogen und sie erlebt sexualisierte Gewalt. Die Mutter glaubt Clara nicht. Der Grund ist, dass sie es einfach irgendwie nicht wahrhaben will. Sie ist furchtbar verliebt und sie fühlt sich irgendwie abhängig von dem neuen Mann. Clara taucht dann unter und wohnt erstmal bei einer Freundin. Sie ist zu dem Zeitpunkt 16. Inzwischen ist sie 19 Jahre alt. Dann habe ich gedacht, zum Thema Klassenunterschiede braucht man ein bisschen Theorie. Also Bourdieu als ganz klassisch, das kennen bestimmt alle, die hier heute dabei sind. Also jeder Person wird Kapital mitgegeben, was man dann in anderes Kapital umtauschen kann. Und je nachdem, wie viel Kapital einer Person zur Verfügung steht, kann man eben das wird man einer Klasse zugeordnet. So. Es gibt eben soziales Kapital, das bedeutet, wen kenne ich, also so an Familie, Freunden, Verwandten, Bekannten, kenne ich irgendwie die Chefin von einer großen Firma und kriege da sofort einen Ausbildungsplatz oder kenne ich den Bauern um die Ecke, der mir immer, wenn ich Hunger habe, was zu essen gibt. Dann das ökonomische Kapital, eben Geld und Geldwert. Auch das Einkommen, kulturelles Kapital, so welche Sprachen spreche ich. Und dann ist auch wichtig, so welche Sprachen zählen was da, wo ich lebe. Also zum Beispiel in Deutschland wären manche Sprachen einfach nicht so viel wert wie andere. Das ist meistens das, was man an der Schule lernt. Deutsch, Englisch ist natürlich wichtig. Dann zählt wahrscheinlich nur Französisch und Spanisch, aber wenn man andere Sprachen spricht, dann ist egal, ob Türkisch, Arabisch, Russisch, das ist dann so, und ganz viele Kinder sprechen ja ganz viele Sprachen. Es ist irgendwie ja mit einer Wertigkeit verbunden. Auch zu kulturellem Kapital würden dann so Dinge zählen wie, welche Musikinstrumente spiele ich vielleicht oder kann ich mit Stäbchen essen oder mit Messer und Gabel? Genau. Dann das symbolische Kapital ist sowas wie, welche Bildungsabschlüsse habe ich, welchen Doktortitel oder auch nicht, oder welche Zertifikate habe ich. So, und all diese Kapitalformen kann ich von einer Kapitalform in die andere wieder umtauschen. Also das heißt, habe ich eine Ausbildung, kann ich einen Arbeitsplatz annehmen und habe ein Einkommen, also ökonomisches Kapital. Genau, und wenn man das jetzt unter dieser Brille anschaut, dann hätten wir jetzt soziales Kapital. Und dazu zähle ich auch die Staatsangehörigkeit, weil das ja sehr eingebunden ist in Gesellschaft, also welche Beziehungen habe ich, welche Türen werden mir eröffnet. Dann ist eben mit der Staatsangehörigkeit habe ich auch eine Antragsberechtigung für Arbeitslosengeld 2. Also so, man braucht den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Wenn man einen deutschen Pass hat, ist es am einfachsten, aber EU-Bürgerinnen hätten theoretisch auch Anspruch. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer war denn mit welchem Pass bei den obdachlosen Menschen in Hamburg 2018 zu finden, wären das 36,1% Deutsche. Dann haben wir EU Bürgerinnen aus Polen, Rumänien, Bulgarien und dann Personen, die auf gar keinen Fall Anspruch hätten, aus Ghana und den Balkanländern. Das Geschlecht der Obdachlosen, da haben wir jetzt aus den 4 verschiedenen Jahren, in denen geforscht worden ist, die Balken, und wir haben ein Drittel Frauen und 2 Drittel Männer. Und im Jahr 2018 wurde noch divers unterschieden, also wer sich nicht als Mann oder Frau bezeichnen würde, und das waren 0,4%. Und das taucht tatsächlich in allen Statistiken der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe auf, diese Aufteilung. Genau, Geschlecht der Obdachlosen und das Alter, da sieht man eben, dass Frauen meistens zwischen 20 und 49 obdachlos sind und Männer dementsprechend ein bisschen älter, 30 bis 59. Das Alter der Wohnungslosen, da haben wir bei den Frauen zwischen 20 und 39 die höchste Zahl. Und bei dem Eintrittsalter in die Obdachlosigkeit ist es so, dass wir sehen, es tauchen auch Menschen unter 15 Jahren auf, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ganz grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Frauen in jüngeren Jahren obdachlos bzw. wohnungslos werden im Gegensatz zu den Männern. Was dann auch dazu führt, dass Frauen nicht unbedingt die Option haben, schon Ausbildung, Studium, wie auch immer zu haben, sondern sie sind aber ja noch sehr jung. Manche auch ohne Bildungsabschluss, also ohne ersten allgemeinen Bildungsabschluss schon wohnungslos sind. Eben während Männer hier in den Statistiken eher älter sind und schon Abschlüsse haben. Das soziale Kapital von Clara. Sie hat einen deutschen Pass. Sie hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II-Leistung. Sie beantragt es aber nicht, weil sonst müsste ihre Mutter in eine kleinere Wohnung ziehen. Das ist so, wer sich mit Arbeitslosengeld II auskennt, weiß, pro Person gibt es ein bestimmtes Budget, wie viel Geld man bekommt für eine Wohnung und wie viel Quadratmeter man anmieten darf. Und wenn eine Person auszieht, dann ist meistens die Wohnung zu klein. Sie hätte Anspruch auf einen Dringlichkeitsschein, wenn sie wüsste, was das überhaupt ist, also einen Wohnberechtigungsschein. Und sie bräuchte dafür einen Kontakt zu einer Behörde, die eine Stellungnahme schreibt. Also sowas wie das Jugendamt oder aus der Wohnungslosenhilfe Personen, die ihr was aufschreiben, warum sie nicht mehr zu Hause wohnen kann. Und sie hat auch furchtbar Angst davor, sowas zu erfragen. Sie konnte am Anfang eben mit 16 erstmal bei dieser Freundin wohnen. Dann ist irgendwann rausgekommen, dass die Mutter das gar nicht erlaubt hatte von Clara, und die Mutter von der Freundin sagt dann, du kannst hier nicht mehr wohnen. Seitdem wohnt sie bei einem Freund, also sie sagt, das ist ihr Freund, und sie schmeißt da den Haushalt. Und weil sie ja fest mit einem Freund zusammen wohnt, sieht sie sich auch nicht als wohnungslos an, auch wenn sie da nicht gemeldet ist. Und sie hat sehr viele Freunde, aber die wohnen alle noch bei den Eltern. Sie ist ja noch relativ jung. Und da hat sie schon gemerkt, es ist schwierig, da längerfristig zu wohnen. Sie hat auch keinen Kontakt zum Vater. Und die Mutter ist immer noch sehr sauer auf sie. Und die ganze Familie hat so ein bisschen den Kontakt abgebrochen. Und gleichzeitig wäre es auch so, dass egal, ob der Onkel, die Tante oder die Großeltern wohnen, relativ beengt. Sie kann da nicht einfach so mal für längerfristig ein Zimmer haben und da übernachten. Ökonomisches Kapital, also Einkommen, Besitz von Geld oder Häusern oder was auch immer man dann zu Geld machen könnte. Da ist die Haupteinnahmequelle von obdachlosen Menschen das Arbeitslosengeld II. Und wir haben 2009 45,3% und dann 2018 19,4% der Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen. Da sieht man dann wieder, wer hat überhaupt einen Zugang aufgrund zum Beispiel der Staatsangehörigkeit und hätte Anspruch auf das Geld. Die Haupteinkommensquelle der Obdachlosen 2018 ist eben Arbeitslosengeld II, Flaschen sammeln. Ich habe das einfach mal so für diejenigen, die das interessiert. Und es gibt auch eben regelmäßiges Arbeitseinkommen. Man sieht auch, Kindergeld ist aufgezählt, also es sind auch junge Menschen erfasst worden in dieser Studie. Dann die Haupteinkommensquelle und das Geschlecht hier, das ist bei obdachlosen Frauen und Männern so. Da sieht man, dass 22,5% der Frauen haben Arbeitslosengeld II, 10,1% der Frauen arbeiten im Bereich der Prostitution. Die anderen Werte sind relativ gering. Also das heißt, Frauen sind im Gegensatz zu Männern eher im Leistungsbezug und arbeiten eben häufiger im Feld der Prostitution, gehen eher weniger Flaschen sammeln und haben weniger ein Arbeitsverhältnis als Männer. Die Haupteinkommensquelle der Wohnungslosen, da haben wir jetzt fast 50% Arbeitslosengeld II. Genau, alles andere ist ein bisschen, ja, ist sehr gering. Das Vorhandensein von Schulden, da sieht man ungefähr die Hälfte aller Wohnungslosen und obdachlosen Menschen haben Schulden. Das ökonomische Kapital von Clara. Also, sie hat dummerweise gerade keine Krankenversicherung mehr, weil die Mutter sie abgemeldet hat. Was rein rechtlich gar nicht geht, die Krankenkasse hätte das gar nicht machen dürfen. Wer unter 23 Jahre alt ist, hat einen Anspruch auf Familienversicherung. Das Kindergeld hat am Anfang die Mutter bekommen, aber da ist im Moment der Anspruch verfallen, weil sie leider nicht Ausbildungsplatz oder Arbeitssuchen gemeldet ist. Arbeitslosengeld hat sie nicht, also will sie ja nicht beantragen, damit die Mutter dann nicht auf die Wohnung ziehen muss. Sie hat kein eigenes Einkommen. Sie hat dummerweise Schulden, weil sie den Handyvertrag nicht zahlen kann. Wege in die Obdachlosigkeit. Also wir sehen hier ein Viertel ungefähr der Menschen, die obdachlos sind, haben das durch ein formalisiertes Verfahren, sind sie obdachlos geworden. Also sowas wie, ich kann die Miete nicht mehr zahlen und dann bekomme ich halt eine Mahnung und noch eine, die Kündigung, Räumungsklage, Zwangsräumung. Dann als zweiter Hauptgrund die Mietwohnmöglichkeit bei irgendwie Partner, Partnerin, Freunden, Bekannten verloren oder aufgegeben. Und wenn wir jetzt im Bereich junge Menschen, was ist da überhaupt Sache, schauen, dann wäre das eben maßgeblich Aufgabe oder Auszug aus elterlicher Wohnung. Genau, wir haben ja gesehen, dass eben ganz, ganz viele Menschen prozentual, also vor allem Männer in älteren Jahren sozusagen, dann obdachlos werden und da würde auch dann, man findet, nachdem man vielleicht die eigene Wohnung verloren hat, erstmal nochmal Möglichkeiten, wo man unterkommt, bis man auch diesen Platz irgendwann verliert. Also das ist dann diese Mietwohnmöglichkeit. Das kulturelle Kapital von Clara. Sie spricht fließend Deutsch und Englisch, hat im Lockdown sämtliche Netflix-Serien auf Englisch geschaut, deshalb hat sie ihr Englisch wesentlich verbessert. Sie hat an der Stadtteilschule Geige spielen gelernt. Sie besitzt keine Geige, aber sie hat es gelernt dort. Und sie war lange beim DLRG und kann sehr gut schwimmen. Das symbolische Kapital. Clara ist total bekannt, also ihr Freundes- und Bekanntenkreis und der Nachbarschaft, dafür, dass sie sehr sauber ist, gutes Benehmen hat, hilfsbereit ist. Und viele Menschen würden ihr auch eine Schlafmöglichkeit anbieten. Und gegen Freundschaftsdienste bekommt sie auch eine Mahlzeit. Also sowas wie, ich helfe der alten Dame nebenan oder ich gehe mal babysitten. Und sie hat einen ESA-Schulabschluss. Dann kommen wir zu dem Teil junge wohnungslose Menschen. Da gibt es die Couchsurfing-Studie in Wandsbek, die man auch repräsentativ nutzen kann für junge Menschen unter 27. Die Studie spricht von verdeckter Wohnungslosigkeit. Also man kann es weder bei der Fachstelle für Wohnungsnotfälle erfragen, weil viele sich nicht unbedingt jetzt wohnungslos melden. Kann man sonst das statistisch so wirklich erfassen, wen betrifft das denn? Viele Menschen werden als Couchsurfer bezeichnet, weil, oder so, Sofa-Hopping, weil man häufig Schlafplätze wechselt. Oft werden Gefälligkeiten gegen den Schlafplatz getauscht. Das heißt, Gefälligkeiten, wenn man junge Männer fragen würde, ist es auch oft, dass sie Geld bezahlen für den Schlafplatz, den sie haben. Und Frauen würden eben auch sowas wie sexuelle Verfügbarkeit nennen. Es gibt eine Schätzung aus dem Jahr 2017, dass zu dem Zeitpunkt 37.000 Straßenjugendliche in Deutschland gab. Und die jungen Menschen sagen von sich, ich habe eine Couch, ich bin nicht wohnungslos. So wie im Fall von Clara, die sagt, ich bin nicht wohnungslos. Ich habe ja eine Wohnung. Gründe für die Wohnungslosigkeit junger Menschen ist eben in erster Linie Auszug aus dem elterlichen Wohnhaus. Es gab Streit in der Familie und in der Regel sind die Menschen Gewalt ausgesetzt. Soll heißen, das kann körperliche Gewalt sein, kann aber auch psychische Gewalt sein, etwas, was viel schwieriger zu beschreiben ist, weil dann viele sagen, du bist ja auch dumm, also du wirst schon selber Schuld daran haben, oder sexualisierte Gewalt. Auch das wieder ein Bereich, wo das sehr schwierig ist, dass Mädchen irgendwo hingehen und sich jemandem anvertrauen, weil die erste Frage ist, wird mir überhaupt geglaubt? Und das nächste ist ja, irgendwie bin ich auch so ein bisschen selber daran schuld, dass mir das passiert ist. Genau. Aber eben, es führt dazu, dass viele einfach von zu Hause abhauen und sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ein nächster Grund für Wohnungslosigkeit ist die Beendigung der Hilfen zur Erziehung mit 18 Jahren, kann auch mit 21 sein, aber der Regelfall ist dann mit 18. Das haben wir auch viel im Büro, dass junge Leute dann aufkreuzen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, bin da mal rausgeflogen. Oder auch umgekehrt, dass dann Wohngruppen uns anrufen und sagen, in 2 Tagen wird hier eine Person obdachlos, könntet ihr da mal was machen. Genau. Und oft sind es nur banale Sachen. Also wenn sich junge Menschen missverstanden fühlen und vielleicht, ja, also sowas wie ein Beispiel, man hat Gewalt erfahren. Das kann ja auch auf einer Wohngruppe passieren, unter Jugendlichen in einer Clique. Oder gerade wenn zum Beispiel Jungen kurz vorm Outing stehen oder sie haben sich geoutet und dann rutscht man so total weg im Leben, weil man Diskriminierung erfährt und man nimmt dann nicht mehr am Gruppenabend teil und dann heißt es plötzlich von den Mitarbeitenden, ja, dich können wir so hier nicht mehr haben, weil du machst nichts, du gehst nicht zum Gruppenabend und Ausbildung ist irgendwie auch gerade nicht und dann beenden wir das mal. Ja, und dann sind die jungen Menschen obdachlos. Und es gibt einen Mangel an kleinen Wohnungen, also gerade bezahlbaren Wohnungen. Streetlife, der Träger, bei dem ich arbeite, gibt es eben die Straßensozialarbeit. Das ist vielen wahrscheinlich ein Begriff. Also man ist dort punktuell, also weil wir ein Randbezirk sind, eher punktuell aufsuchend unterwegs. Es geht viel um Beratung, Begleitung und um Wohnungslosigkeit, aber auch Suchtthemen, also wenn es um das Thema Sucht geht, Begleitung zu Gerichtsverfahren, überhaupt Probleme, wenn es ja bei der Familie und so weiter. Dann haben wir das Schlupfloch. Das ist mal auch extra entstanden als Schutzraum für junge Menschen. Das ist sozialraumorientiert, also das heißt, wer wohnungslos wird und im Alter von 16 bis 25 Jahren ist, kann dort bedingungslos erstmal einziehen. Die meisten jungen Menschen wohnen da auch mindestens ein halbes Jahr, weil das so schwer ist, Wohnungen zu finden. Genau, die Wohnungen sind nicht direkt betreut, sondern man guckt punktuell da rein. Es sind eher Notwohnungen. Dann haben wir das Projekt Jugendaktiv Plus. Da würde es in erster Linie vom Auftrag her um Arbeitsplatzsuche und Ausbildungsplatzsuche gehen. Aber eben, wenn junge Menschen erstmal kommen, sind wohnungslos, haben vielleicht auch gar keinen Personalausweis mehr, könnten auch gar kein Geld beantragen, so dann fängt die Beratung erstmal wo ganz anders an, bis man an den Punkt kommt, dass man wegen Ausbildung oder Arbeit suchen kann. Dann haben wir Sozialberatung. Da geht es ganz speziell auch um Fälle rund um Arbeitslosengeld 2. Wenn Dinge irgendwie vors Gericht müssen. Dann haben wir die Rechtsberatung. Da haben wir viel Ausländerrecht, wobei unsere Rechtsanwältin sehr versiert ist und auch in allen anderen Rechtsfragen sich schlau macht, wenn sie nicht so genau weiß. Und dann arbeiten wir präventiv. Also wir haben das Mädchencafé für alle, die sich als Mädchen fühlen, das Jungscafé für alle, die sich als Junge fühlen. Mitternachtsfußball ist gemischgeschlechtlich. Hier geht es ganz, ganz viel um Präventionsarbeit, also Mädchen untereinander zu empowern, Jungs untereinander, und die Themen sind dementsprechend auch ein bisschen unterschiedlich. Also wenn es um Benachteiligung von Mädchen in der Gesellschaft geht, was habe ich für Erfahrungen und was würde mir da helfen? Ist das was anderes wie bei Jungs, wo es dann viel um Straftaten geht und gewaltfreier Kommunikation? Als Beispiele jetzt. Die Beratung, die wir machen, die befasst sich zum Beispiel mit Dringlichkeitsscheinantrag, also einem Wohnberechtigungsschein. Wie melde ich mich ohne festen Wohnsitz? Arbeitslosengeld 2 Bezug, also wenn man dafür berechtigt ist, mit Krankenversicherung natürlich. Antrag auf anteilige Auszahlung von Kindergeld. Erstberatung bei Schuldeneinschätzung, das heißt, wir machen einen großen Ordner fertig, womit man dann in die Schuldnerberatung gehen kann. Wohnungssuche, also wie finde ich überhaupt eine Wohnung und wie mache ich das dann, wenn ich eine habe, wie melde ich Strom an und so weiter. Ausbildungsplatzsuche und dann sowas wie Beratung, Begleitung, Verweisberatung bei Trauma zum Beispiel oder Suchtproblematik. Die eigene Erfahrung, also die Mädchen und jungen Frauen, die so in die Beratung ins Büro kommen, da spreche ich jetzt nicht von der Mädchenarbeit vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen, sondern im Büro, da sprechen die jungen Frauen alle von Gewalterfahrungen und die allermeisten auch von sexualisierter Gewalt. Und das ist so, dass viele Beratungssettings so sind, dass zum Beispiel ein Kollege aus dem Schlupfloch berät gerade eine junge Frau, ich sitze noch am PC, er geht mal kurz raus und dann fragt sie, was machst du hier eigentlich? Und wenn ich gerade einen Kalender zur Hand habe, die schicken Mädchenkalender, auch jetzt gerade wieder fertig, so dann kriegt die junge Frau einen Kalender von mir und dann sage ich, ja, du kannst da mal reingucken, da sind so Notfallnummern, und wenn man zum Beispiel sexuelle Belästigung erfährt, so dann muss man sich das nicht gefallen lassen, das ist einfach nicht in Ordnung. Und egal, wie man dann aussah, da kann man überhaupt nichts dafür. Und dann sagen in der Regel fast alle so, ja, ich habe das auch schon mal erlebt, und erzählen dann auch kurz davon. Oder eben, dass man dann, wenn man merkt, die fragen noch weiter, die Mädchen, dass man dann sagt, ja, und sexualisierte Gewalt, eben auch das erfahren unglaublich viele Mädchen und Frauen. Und ich möchte einfach für die Mädchen und Frauen da sein. Und sich stärken und Hilfen aufzeigen, wie man vielleicht woanders wohnen kann oder irgendwie andere Möglichkeiten hat und nicht sich, also dem die ganze Zeit ausgesetzt ist. Und da ist es so, dass dann auch immer Rückfragen kommen und man ganz oft merkt, oh wow, ja, das eine oder das andere haben eben die Frauen erlebt. Und ich kenne das auch, wenn man mit den Müttern, die eben ihre Töchter ins Mädchencafé bringen, dann auch so Themen anspricht, dass mir schon unglaublich viele so ganz schnell zwischen Tür und Angel erzählt haben, was ihnen schon widerfahren ist. Und deshalb würde ich auch jede Statistik unterschreiben, dass das auf jeden Fall ständiges Thema ist und halt unglaublich viele Frauen betrifft. Genau. Und all diese Frauen wünschen sich einen expliziten Schutzraum ohne Männer. Das heißt, ja, also sie können das meistens gar nicht selber komplett durchsetzen, was ich auch utopisch finde und nicht in Ordnung. Aber sowas Typisches wie, ich ziehe in den Wohnraum ein und da gibt es zum Beispiel männliche Mitarbeiter und die klopfen zwar an die Tür, aber wenn ich halt Kopfhörer aufhabe und höre das nicht, dann kommen die halt trotzdem rein. Und das löst ganz viel bei Frauen ganz, ganz viel aus, wenn sie beschissene Erfahrungen vorher gemacht haben. Und die sagen dann, ich möchte so da nicht wohnen. Oder da hat eine andere Mitbewohnerin einen Freund und dann wird man gefragt, darf der auf Besuch kommen? Dann hat man Angst, den Wohnraum zu verlieren, wenn man dann sagen würde, ja, nein, der darf nicht kommen, genau. Dann sagt man, ja, der darf kommen. Und dann haben die Frauen aber Angst. Und die äußern das halt, also gerade wenn man so unter vier Augen mal kurz fragt, ja, wie geht's dir, dann äußern sie das. Das ist aber dann wahnsinnig schwierig, das komplett zu durchbrechen und zu sagen, nee, da muss dieser hundertprozentige Schutzraum. Und es gibt manchmal sogar so Situationen wie, eine junge Frau hat einen Freund und das ist eigentlich auch eine gewaltgeprägte Beziehung. Und sie sagen dann, ich möchte gar nicht, dass der auf Besuch kommt. Aber wenn dann gefragt wird, so von wegen, ja, der möchte gerne kommen, darf der kommen, dann sagen sie ja. Also so, dass denen selber das total schwerfällt und sie sich eigentlich wünschen würden in dem Moment, dass dann die Mitarbeitenden sagen, nee, Moment mal, das ist ein Schutzraum, der darf da gar nicht rein. Genau, also sie sich selber total schwer tun, sie möchte auf gar keinen Fall diesen Wohnplatz verlieren und sie möchten dann nicht irgendwas Gegenteiliges sagen, was irgendwie das gefährden könnte, dass man da nicht mehr sein darf. Und was auch immer mal wieder vorkommt, ist, dass eine junge Frau schwanger ist und dann sagt, dann steht mir ja eine Wohnung zu. Das darf man jetzt auch nicht sehen als, oh, was machst du da? Sondern sagen wir, eine junge Frau lebt bei ihren Eltern, erfährt Gewalt, egal welche. Und sie überlegt sich, wow, also was habe ich für Möglichkeiten? Ich habe auf jeden Fall gelernt, auf meine Geschwister aufzupassen und ich kann den Haushalt machen. Zugang zu einer Ausbildung habe ich nicht, weil Mama und Papa mir immer gesagt, nee, Hausaufgaben brauchst du nicht machen, du machst lieber irgendwie hier noch, du kochst und so. Und dann ist es so, was habe ich für Möglichkeiten im Leben? Ja, schwanger werden kann ich. Und ich weiß auch aus Erfahrung, dass ganz vielen jungen Frauen dann geholfen wird. Sie finden es dann nicht so cool, wenn meine Mutter-Kind-Einrichtung einziehen muss, weil eigentlich wollten sie einen Schutzraum, eine eigene Wohnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, womit junge Frauen ja dann grundsätzlich irgendwann, also vielleicht für manche erstmal in einer Mutter-Kind-Einrichtung, aber wo sie dann in eine Wohnung kommen. Ich habe noch so ein Buch mir angeschaut, also das nennt sich Wohnungslosigkeit bei Frauen von Nicole Kautz, das ist 2010 erschienen. Ich dachte, damit ich nicht nur eigene Erfahrungen irgendwie da reinschreibe, gucke ich nochmal, was haben denn Expertinnen geschrieben? Und sie schreibt über Aspekte wohnungsloser Frauen. Sie sagt, bei Frauen ist in erster Linie verdeckte Wohnungslosigkeit, weil sie immer Zweckgemeinschaften mit Männern gründen. Also sie landen gar nicht irgendwie in der Wohnungslosenhilfe, sondern sie bilden davor schon eine Zweckgemeinschaft. Sie sagt, persönlicher Schutz ist die alleroberste, wichtigste Priorität, was die Frauen sich wünschen. Und wenn Frauen eben in dieser Zweckgemeinschaft leben, dann wird oft sexuelle Verfügbarkeit gegen persönlichen Schutz getauscht. Sie spricht das an, dass Bildung und Ausbildung, also auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, sind Frauen oft benachteiligt. Aber auch hier habe ich dann wieder im Kopf, okay, wie viele Chancen haben denn viele junge Frauen, so wenn schon Wege verbaut sind in die Ausbildung zum Beispiel. Sie spricht, naja, es ist das Jahr 2010, von sexuellem Missbrauch und Gewalt. Da ist das so, dass Alla Leira ja auch immer schön aufmerksam macht, dass Missbrauch, also etwas missbräuchlich gebrauchen, ist, zeigt diesen Machtaspekt gar nicht so richtig auf. Und deshalb würden wir ja von sexualisierter Gewalt sprechen. Ja, Frauen sind emotional und psychosozial abhängig von ihren Partnern. Sie erfahren ja auch grundsätzlich in so einer Beziehung Liebe und Zuwendung. Also das, während das auch sehr gewaltvoll oft sein kann, aber sie haben ja auch davon Vorteile. Und Nicole Kautz schreibt, bei Konflikt ziehen in der Regel die Frauen aus und nicht die Männer. Was möchte Clara eigentlich überhaupt? Also Clara sagt, sie möchte auf jeden Fall einen sicheren Schlafplatz haben. Und sie wacht nachts ganz oft auf und hat Albträume. Sie hat oft Angst. Und sie möchte ganz genau einschätzen können, worauf sie sich einlässt. Also wenn sie irgendwie den Schlafplatz wechseln müsste. Und lieber erträgt sie irgendwelche Bedingungen, weil die kalkulierbar sind, als sich auf was Neues einzustellen, wo sie nicht genau weiß, was sie da erwartet. Sie macht sich ganz viele Sorgen, aber irgendwie hat sie das Gefühl, niemand hört ihr so richtig zu und niemand glaubt ihr. Clara sieht oft Bilder von damals und fühlt sich total gelähmt. Und wenn man Clara fragen würde, was sind denn deine Zukunftspläne? Dann hat sie da überhaupt gar keine Antwort drauf. Also sie macht sich jeden Tag Gedanken, wie behalte ich heute meinen Schlafplatz, als dass sie sich tatsächlich Gedanken machen kann um irgendwas, was vielleicht in 3 Jahren sein soll. Und was möchte Clara auf gar keinen Fall? Also sie möchte auf gar keinen Fall in der WG leben. Das ist unkalkulierbar, da gehen Leute ein und aus, die sie nicht kennt. Sie möchte auf gar keinen Fall in der Beratung irgendwelche Antworten geben müssen, warum sie nicht mehr bei ihrer Mutter lebt. Überhaupt über das sprechen, was im Detail passiert ist. Sich Menschen ausgesetzt fühlen, das möchte sie auf gar keinen Fall. Sie möchte der Mutter auch keine Schwierigkeiten bereiten. Oh. Und da ist es so, dass man eben sieht, Clara denkt sehr, sehr auf der Beziehungsebene. Also sie würde nicht sagen, ja, mir steht jetzt hier dies oder jenes zu, sondern nein, sie möchte auf gar keinen Fall, dass es irgendwie der Mutter oder dem Geschwisterkind schlecht geht. Beratungsregeln, da bin ich jetzt bei Streetlife wieder. Wir arbeiten parteilich, das heißt, wenn der ASD anruft oder die Eltern und sagt, ja, wir wollen hier mal jemanden zu euch schicken, dann sagen wir grundsätzlich ja, aber wir arbeiten im Auftrag der jungen Menschen und nicht im Auftrag der Personen, die hier anrufen. Wir arbeiten partizipativ. Das heißt, in manchen Fällen gibt es nicht so viele Wahlmöglichkeiten. So ein Arbeitslosengeld 2-Antrag, wenn man da Anspruch drauf hat, da gibt es keine Alternative zu. Wir arbeiten vertraulich, das heißt, wir sprechen vorher genau ab, was wir an andere Menschen weitergeben, sowas wie Stellungnahmen, da würden wir vorher Fragen stellen, so, ja, wir müssen jetzt folgende Dinge wissen. Und würde auch nochmal sagen, ist das okay, wenn wir das weitergeben und auch die Endversion nochmal vorlesen. Beratung ist immer freiwillig. Wer irgendwann zwischendurch keinen Bock mehr hat, dann ist das so und kann ja trotzdem wiederkommen. Und die Wahrung von persönlichen Grenzen ist sehr wichtig. Also das heißt, wenn jemand traumatische Erfahrungen gemacht hat, Dann soll das so sein, wenn ich Fragen stelle, dann möchte ich auf gar keinen Fall, dass die Person irgendwie plötzlich sich total unwohl fühlt oder Bilder sieht oder riecht oder hört oder irgendwie einfach Dinge mit der Person passieren. Also da spreche ich jetzt explizit traumatische Erfahrungen an. Dann sagen wir, sag uns das bitte vorher. Oder du kannst auch jederzeit gehen und wir machen die Beratung am nächsten Tag weiter. Am liebsten möchte ich natürlich, dass es gar nicht passiert. So, und in ganz vielen Fällen kann man auch vorher schon abwiegen, okay, was sind Bereiche, die ich vielleicht einfach ausklammern sollte. Es ist aber so, wenn man zum Beispiel einen Antrag auf Opferentschädigungsgeld stellt, muss man diese ganzen dämlichen Fragen stellen. So, wann ist was passiert und wie genau? Da würde ich abwiegen mit den Frauen, ob die wirklich das mit mir unbedingt machen wollen oder ob sie nicht eine Therapeutin finden, die sie begleitet und es mit ihr zusammen macht, weil man da eh Themen anspricht. Also damit das eben den Frauen nicht so dreckig geht und ich kann das wahrscheinlich einfach nicht mehr auffangen. Es ist ja eine Beratung, ich bin auch nicht Polizei. Genau, aber wenn die viele, viele Frauen trauen erstmal niemandem und sagen, nein, dir vertraue ich und dann sage ich, okay, dann lass uns irgendwie versuchen, da einen Weg zu finden, diese Fragen zu beantworten. Manchmal weiß ich auch schon Dinge und brauche es gar nicht fragen. Und es gibt immer eine bedingungslose Fortsetzung der Beratung. Also auch wenn ich mal sage, hey, ich finde das jetzt überhaupt nicht in Ordnung, dass er dir voll eine in die Fresse gegeben hat und sie würde dann denken, oh Mann, darf ich da jetzt überhaupt noch hingehen, weil es ist halt schon wieder passiert. Ja, darf sie. Das sagen wir auch den Frauen. Die Themen der jungen Frauen. Manche junge Frauen haben eben Schlafplatz gegen Gefälligkeiten. Fast alle schlafen schlecht. Also das ist auch so, wenn man jetzt im Schlupfloch die Kollegin explizit fragen würde, die würde sagen, also gerade die Mädchen, die haben totale Schwierigkeiten, irgendwie einzuschlafen, durchzuschlafen. Manche junge Frauen haben eben dissoziative Zustände. Da geht es jetzt um Traumatisierung. Manche befinden sich in einer gewaltgeprägten Beziehung. Und es gab auch immer mal ein Mädchen, was ein Suizid versucht hat, also Medikamenteneinnahme oder Pulsadern aufschneiden. Genau. Dann habe ich einmal aufgelistet die Wohnangebote für junge Frauen, die so die Stadt Hamburg mit dem schicken Ratgeber, den ich ganz zu Anfang genannt hatte, aufzählen würde. Da wären wir bei dem Alter 13 bis 17 gibt es das Mädchenhaus. Das ist angegliedert an den KJND. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die jungen Frauen, nein, die Mädchen in dem Fall, müssen selber schildern, welche Gewalterfahrungen sie gemacht haben und ihnen muss geglaubt werden. Also wenn ich dann sage, dieses Mädchen muss da unbedingt aufgenommen werden, keine Chance. Sondern das Mädchen muss das selber äußern. Das ist eine riesengroße Hürde. Dann gibt es als Einrichtung die Zuflucht. Da geht es hauptsächlich um so Geschichten auf wie Zwangsheirat zum Beispiel. Also es ist hauptsächlich für Mädchen mit Migrationshintergrund im Alter von 14 bis 21 Jahren. Dann gibt es diverse Krisenwohnungen. Das kann man selber lesen, eben Hakio, Elbstein und so weiter. Die sind alle gemischt geschlechtlich. Wir haben bei Streetlife, wie gesagt, ja drei Wohnungen und eine Wohnung. Da kann man ab 16 Jahren einziehen. Die ist eine reine Mädchenwohnung. Und dann gibt es Projekte wie Frauenzimmer und jungen Erwachsenenprojekt für Frauen. Da muss man obdachlos gemeldet sein, um da einziehen zu können. Und dann gibt es sowas wie Frauenhäuser und Haus Bethlehem. Hier dürfen überall Partner auf Besuch kommen. Und da habe ich schon unglaublich oft das erlebt, dass Frauen einfach sagen, ich möchte da nicht hin. Oder ich dann gesagt habe, okay, pass auf, gib dem eine Chance, wir gehen da gemeinsam hin und gucken uns die Räumlichkeiten an. Und einmal war es halt richtig krass, da hat sich die Frau gleich, wir waren gar nicht mal drin, hinter mir versteckt und hat gesagt, ich gehe da auf gar keinen Fall rein. Weil da stand ein Mann direkt vor der Tür, weil eben da Menschen erlaubt, also Partner sind dort erlaubt, die auf Besuch kommen dürfen. Genau, und dann gibt es eben die Rue 66 bei besonderem Hilfebedarf. Da wird es jetzt um Sucht und auch Menschen, die zum Beispiel Therapiebedarf haben, gehen. Dann gibt es das Marianne-Döll-Haus. Da kann man eben nur mit sicherem Aufenthaltsstatus einziehen. Wohnmöglichkeiten für junge Menschen ganz allgemein gedacht sind eben zum Beispiel Wohnheime für Auszubildende oder Studierende oder WG-Zimmer. Zusammenfassung. Also Mädchen, junge Frauen werden manchmal sehr jung wohnungslos und wären dann einfach ein Fall für die Jugendhilfe, also den ASD, Jugendwohngruppen. Junge Frauen suchen sich oft im Tausch gegen Gefälligkeiten einen Schlafplatz, um ja nicht auf der Straße den Gegebenheiten ausgesetzt zu sein. Also Straße ist sehr männerdominiert, Obdachlosenhilfe auch. Die Frauen behalten meist den Schlafplatz. Also das kann man sich so vorstellen, ein junger Mann, der irgendwo unterkommt, der setzt sich an den gedeckten Tisch, während sie halt noch hilft beim Kochen und beim Abräumen. Und irgendwie fällt das gar nicht so richtig auf, dass sie dann da ist. Oder beziehungsweise, wenn es vor allem um sexuelle Gefälligkeiten geht, dann hat er ja auch einen großen Vorteil davon. Und für manche junge Frauen ist eben ein Weg zum Beispiel die Heirat, weil man dann denkt, okay, zu Hause bei den Eltern, das halte ich einfach überhaupt nicht mehr aus. Und irgendwie, damit ich versorgt bin und Schutz habe, dann heirate ich halt. Oder eben die Schwangerschaft, das haben wir schon angesprochen. Es gibt kaum Projekte für junge Frauen, die einen angstfreien Schutzraum zu 100% gewährleisten. Also so ist zumindest der Bericht der jungen Frauen, was sie mir so erzählen. Der Schutzraum, also der Zugang zu Schutzräumen ist nur, wenn man von Gewalterfahrungen berichtet und einem geglaubt wird. Und viele Zugänge sind sehr hochschwellig. Also zum Beispiel nur mit Aufenthaltsstatus oder wenn man einen Ausbildungsplatz hat oder einen in Aussicht und so weiter. Genau, das sind die Quellen, die ich benutzt habe. Gibt es Fragen?